eine kleine Warnung an unsere HörerInnen. Ich habe jetzt einen kleinen Fanboy-Moment. Denn Andreas, du bist schuld damals, dass ich mit dem Eishockey angefangen habe.
Ehrlich?
Ehrlich. Nämlich mein Vater hat mich damals 99 mit in den Essener Westbahnhof genommen.
Ja, guck.
Als Jugendlicher. Und da habe ich dich übers Eis flitzen sehen und seitdem hat mich das gepackt mit dem Eishockey. Und ja, genau. Deswegen nur eine kleine Warnung an die Hörer. Also es wird sehr schnulzig.
Ja, das war eine sehr schöne Zeit in Essen, ja, die auch sehr erfolgreich war und hat riesen Spaß gemacht, ja.
Deine erste Station war in Iserlohn. Das war 1985. Da hieß es noch der ECD Iserlohn. Also noch nicht Roosters damals. Zu dem Zeitpunkt warst du 18 Jahre jung, als du dann Profi wurdest. Begleite uns doch mal durch die ersten Jahre als Profi. Es gab ja noch keinen Instagram-Kanal damals, leider. Deswegen, vielleicht kannst du es da mal so ein bisschen erklären, was da so gelaufen ist in deinen ersten Profi-Jahren.
Es war kein mein erster Profi-Jahr. Das war das erste Mal, bei der Profimannschaft mittrainieren zu dürfen, als
ja.
Aus der Jugend raus. Also ich war 17, ich war keine 18.
Oh, sorry.
Und, damals hat man eine warme Mahlzeit bekommen nach dem Training oder nach dem Spiel und Taschengeld fürs Kino oder wie auch immer von damaligen Präsidenten Weifenbach und das hat eigentlich nur riesen Spaß und riesen Freunde gemacht, erstmal mit den Jungs Profis sozusagen ja trainieren zu dürfen und dann irgendwann auch spielen zu dürfen.
Ja, ja. Schöne Geschichte. Wie gesagt, 1985 hast du deine Rookie-Saison gehabt und 2003, das war deine letzte Station beim EV Duisburg damals.
Ja.
Wie weit hat sich in dieser Zeit das Eishockey verändert? Jetzt nicht von den Regeln, sondern so vom Sportlichen. Was hat sich so verändert?
Also ich muss sagen, speziell in den letzten Jahren, also eigentlich seit DEL-Beginn, ist das eigentlich viel dynamischer, viel, viel schneller geworden, das Ganze, durch die neuen Regeln natürlich auch. Die Jungs sind noch fitter, also die müssen immerhin 60 Spieler mittlerweile aushalten. Da kann man sich vorstellen, was man für eine Fitness da bringen muss und ja, alle vollen Respekt.
Ja.
Also viel, viel schneller, natürlich jetzt viel weniger, Fouls wie damals oder bösen Checks oder was auch immer. Jetzt wird einfach wirklich schnell Eishockey gespielt.
Ja, ja. Okay. Auch noch der Unterschied, früher gab es ja Holzschläger, ne? Und mittlerweile sind die ja so leicht wie eine Stecknadel, ne? Die Schläger.
Ja, genau. Ja, ich meine, ganz also von Ausrüstung nicht zu sprechen. Ich meine, jetzt kauft man sich Schlittschuhe, damals hat man sich ein Auto für gekauft. Carbon-Schläger, ja. Früher hat man für 20 D-Mark Schläger gehabt, heute 400 Euro. Also, klar muss man die bedienen können, aber das ist schon Materialien, wo natürlich, ja, damals war undenkbar, ne?
Ja, ja, das stimmt.
Haben uns unsere Schläger nur selbst gebogen. Die Holzschläger.
Also mit so einem Flammending und dann einmal biegen, ne?
Genau.
Ah, schön. Du durftest auch unter dem großen Xaver Unsinn, Mr. Eishockey, in der Nationalmannschaft spielen. Kannst du uns Xaver mal so ein bisschen beschreiben, wie war der so drauf?
Das war mein erster Bundestrainer damals, also in der Nationalmannschaft war ich auch ja junger Mann, mehr oder weniger. Einfach, wie soll ich sagen, zu dem Zeitpunkt mein Mr. Eishockey mit Hut war er ja und eigentlich ja ein sehr sympathischer, lustiger Kerl, der mich toll aufgenommen hat, der mir die Chance gegeben hat und ja, hat riesen Spaß gemacht, unter dem zu spielen.
Ja, sehr schön. Im DEB-Dress gab es zu deiner Zeit ein wahres Luxusproblem im Tor. Da gab es einen Helmut Deraf, einen Peppi Heist und einen Klaus Merck. Das sind schon ziemlich große Namen im Eishockey. Wie hast du die Situation als Feldspieler damals wahrgenommen mit diesen drei Ausnahmetorhütern? Das ist ja so, als ob du Andi Köpke, Olli Kahn und Manuel Neuer mit zur EM nehmen würdest.
Nee, so war das ja auch, aber das war noch, ganz am Anfang waren Karl Friesen und Beppo Schnicken die da.
Ja.
Und dann kam Klaus Merck und Peppi Heiß. Also,
ja.
Ich meine, den Torleuten hat bei uns in Deutschland nicht gemangelt. Also, die waren wirklich. Jetzt die ersten oder die anderen beiden, die waren schon Ausnahmetorhüter und ja, der hat der Trainer natürlich Qual der Wahl gehabt, ne? Also eine Spiel hat der gespielt, dann der andere. Also
okay.
Eishockey hat man mehr Spiele, jetzt mal wie Fußball vielleicht, sodass man wirklich auch die Torleute wechseln konnte. Ne?
Ja, ja, das stimmt. Und da gab es nicht irgendwie böses Blut oder so, oder wie man bei Fußballtorhütern so manchmal hört. Nee, ne?
Nein, nein, nein. Also da hat man wirklich zusammengehalten und ja, heute spielst du, morgen spielst du. Also das war wirklich, muss ich sagen, also war kein Thema.
Ja, sehr schön. Letzte Frage zur Nationalmannschaft. Du konntest ja mit tollen Spielern spielen. Ein Uwe Krupp, ein Michael Rumrich, der auch schon hier im Podcast war. Schöne Grüße übrigens. Tobi Abstreiter, Didi Hegen, Rick Ammann. Welcher ist dir am meisten hängen geblieben und warum? Gibt es da irgendeinen?
Ja, hängen geblieben sind so meine Jungs damals in meinem Alter, also Gorik Köpf, Thomas Brandl.
Ja.
Die Jungs, aber damals die Heroes oder die Legenden waren natürlich Udo Kiesling, also und Fischer damals zu dem Zeitpunkt sozusagen und ja, vorne natürlich Gerd Zonska, die Hegen. Das waren so Franz Reindl, Ernst Höfner.
Ja.
War die zweite Reihe sozusagen, so die Bayern-Reihe mit Schloss Franz, also das waren schon zu dem damaligen Zeitpunkt, also Riesennamen in Deutschland. Ne?
Ja. Und wie war das so für dich, wo du zum ersten Mal da reinkommen bist und dann mit diesem großen Namen gespielt hast? War da so ein bisschen Ehrfurcht, Respekt oder bist du einfach ganz normal rangegangen, so vom Mindset her?
Ja, Respekt auf jeden Fall. Also man hat sich riesig gefreut, aber auf der anderen Seite. Und das Gute war, für mich, ich habe eigentlich direkt am Anfang, also schon mit Udo Kiesling und in der Top-Reihe mitschnuppern oder mitspielen können, weil wir uns ja aus Köln kannten. Und von daher war da der Einstieg also relativ, ja nicht einfach, aber ja, die haben mir das schon wirklich die Nervosität weggenommen.
Okay, super, klasse. Ja. 1995 bist du mit den Kölner Haien deutscher Meister geworden. Michael Rumrich hat bei uns im Podcast erzählt, dass er von Saisonbeginn Anfang schon so ein gutes Gefühl gehabt hat. Und wenn man sich den Kader anschaut, dann bekommt man so eine Idee, was Michael meinte. Sergej Beresin, Peter Dreiseitel, Mirko Lüdemann, Jörg Meier, Peppi Heiß, das hört gar nicht mehr auf. Hast du dich damals auch als einer dieser Stars gefühlt? Also immerhin warst du zu diesem Zeitpunkt ein gestandener Profi.
Ja, was heißt Stars, ob ich Star war oder nicht Star war, aber ich meine, ich war ja gestanden, oder das waren ja meine Jungs, mit denen ich eigentlich immer gespielt habe. Ich war ja einer von denen. Ne? Also man ist einer von den Teammitgliedern, ob man jetzt da oder wie auch immer ist. Man war einfach einer der Teammitglieder, ne? Oder einer davon.
Ja. Okay, cool. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Also ich komme nicht darum rum, um dich deine Essener Zeit anzusprechen. Peter Dreiseitel, die Fuchsbrüder, Radek Todd oder Henri Magic Marcou. Also alle Essener Zuhörer bekommen gerade Speichelsturz, wenn sie an 99 denken. Beschreib doch mal dein erstes Jahr in Essen und die Meisterschaft und das Spiel 5 gegen Bad Nauheim, was im Penaltyschießen einen Peter Dreiseitel entschieden hat.
Ja, also das Jahr, ich muss eins sagen, das war einer, ja, im Nachhinein fast des schönsten Jahre, würde ich sagen, weil hinterher stand ich auf der Bühne und dann habe ich, den Essenern Fans gesagt, jetzt braucht ihr den Iserlohner, um Meister zu werden, also, oder sozusagen Hassliebe. Und, wir haben wirklich, viel gefeiert oder drüber gelacht, aber es war, ich meine, wir haben wirklich tolle Jungs in der Mannschaft gehabt, das hat riesen Spaß gemacht. Und, Nachhinein hat das ja, wie gesagt, die Halle ist ja auseinandergebrochen da in Essen und die ganzen 1000, 2000 Leute haben uns sogar mit begleitet für die Auswärtsspiele. Also das war wirklich ein tolles Jahr, also wirklich super. Ja.
Für alle die das nochmal nachsehen wollen, da gibt es auf YouTube so ein 20-minütiges Video vom Spiel 5. Das tun wir nochmal in die Shownotes. Da kann man mal die Tore angucken und ein paar Szenen und wie die Fanblöcke damals aussahen, 1999. Ist echt eine Zeitreise. 2003 hast du dann offiziell deinen Ruhestand vom aktiven Eishockey bekannt gegeben. Wie schwer war dieser Schritt für dich?
Ja, was heißt schwer? Das kam im Sommer dann, wo ich dann den Entschluss gezogen habe. Ich meine, ich hatte ja vorher schon ein paar Probleme mit Schultern und so. Und die Frage kam erstmal, was jetzt? Also man hat sozusagen zwar den Sommer zwar gehabt, aber was kommt jetzt? Und das war so, wie soll ich sagen? Also die ganze Sommer hat man erstmal überlegt, jetzt hast du zwar aufgehört, aber irgendwie muss es ja was weitergehen. Ne? Und aber den Schritt oder den Gedanken hat man dann gefasst mit meiner Frau zusammen damals und irgendwann dieses Jahr zu Ende, ob man noch ein, zwei Jahre länger spielen hätten können, vielleicht aber es war okay so.
Ja, okay, also das war dann der Entschluss, lieber so jetzt komplett genau. aufhören, als wie irgendwie mit einer Verletzung mitten in der Saison und gar nichts mehr
genau, machen zu können. Genau, dass man eventuell noch schwerer verletzt wird und von daher war das, sage ich mal, alles okay so.
Ja, okay. Sehr schön. Kommen wir mal zu deinem aktuellen Schaffen. Du bist Trainer der Para-Hockey-Nationalmannschaft. Das ist jetzt nicht so die typische Trainerstation. Wie kamst du zu diesem Engagement und was hat dich bewogen, hier als Trainer tätig zu werden?
Ja, das ist vielleicht in Deutschland nicht der Trainer, aber international sind wir sehr angesehen. Ja. Und es ist ja mehr oder weniger so eine Hobby oder zweite Liebe draus geworden. Irgendwann neben meinem Job, das ist eigentlich nur nebenberuflich Zeit für die Jungs sich zu nehmen und es macht Riesenspaß, den Menschen oder so, den Jungs in die Eishockey-Szene oder Eishockey beizubringen oder zu helfen.
Ja, okay. Ja, sehr schön. Erklär uns doch mal die Faszination von Para-Hockey.
Faszination, also es ist, sage ich mal, für Menschen, sage ich mal, mit Handicap oder mit Behinderung im Unterleib ist es eigentlich, ja, wie soll ich sagen, die können sich einfach austoben. Also die können, also wenn einer, sagen wir mal, noch ein bisschen Sport oder Eishockey begeistert ist, die können ganz normal Eishockey spielen, halt nur im Schlitten. Und da können sie sich, ja, Checks fahren, Schnelligkeit zeigen, Wendigkeit zeigen.
Ja.
Es ist eigentlich, sagen wir jetzt national, haben wir natürlich nicht so eine bekannte Liga, aber international wird da richtig Eishockey gespielt. Und das ist eigentlich, da kriege ich jedes Mal, wenn ich bei den Lehrgängen oder bei den Spielen mit den Jungs bin, habe ich nach wie vor immer noch Gänsehaut. Also das ist riesen Spaß.
Sehr schön. Genau, um die Sache an sich und sich austoben, darum geht auch meine nächste Frage. Dein Sohn Luca, der ist der Trainer in Iserlohn. Da gibt es ja auch eine Para-Hockey-Mannschaft. Ja. Und 2019 waren die Jungs von den Hockey Marshals bei euch am Spieltag, ich glaube in Wiel war das, glaube ich. Da wurde er auch interviewt und er sagte, dass es wohl dort einen 9-jährigen Jungen gibt, der da auch mit Herzblut dabei ist und da jede Woche übers Eis flitzt. Und wird dir da so mal die Bedeutung bewusst? Also hinter jedem Para-Hockey-Spieler steht auch irgendwie ein Schicksal, zumindest häufig. Dass das nicht den ganzen Stress so ein bisschen vergessen lässt? Dass dieser eine Junge da jetzt einmal die Woche übers Eis flitzen kann, ist das nicht eigentlich das Schönste, was man sich vorstellen kann?
Das ist auch das Schönste, weil ich sag mal, die nehmen das wie normales Training für die. Ich meine, jeder einzelne von denen hat irgendwie ein Schicksal, wie auch immer, also schwer. Und wir versuchen, oder ich versuche, oder Luca jetzt auch, der sucht Leute dafür, die zu begeistern und einfach eine Möglichkeit zu bieten, dass die wirklich jetzt hier nicht Kopf hängen lassen, aber einfach Sport treiben können und wenn sie gut sind, sogar international sie messen zu können. Also na, wir haben ja tolle Reisen, ich bin gerade in Schweden bei der Weltmeisterschaft es ist einfach ein tolles Erlebnis, also für alle.
Ja, sehr schön, toll. Nun startet diese Woche ja die BWM in Schweden mit Deutschland und dir als Trainer. Und für euch geht es um den Aufstieg in die wichtige A-Gruppe. Das ist natürlich auch so ein bisschen Druck. Spürst du das so ein bisschen jetzt bei den Spielen oder in der Vorbereitung? Dass es da wirklich um was geht?
Spüren auf jeden Fall, weil man hat das irgendwo, Vision oder Ziel vor Augen. Aber wir haben jetzt noch 2 Tage, wir sind jetzt hier mehr oder weniger angekommen. Also die Wünsche, sagen wir mal, Wünsche, Ziele sind ja definiert oder mehr oder weniger, dass wir eigentlich 2 Ziele haben und eigentlich sind wir gut vorbereitet jetzt über den Sommer, trotz Pandemie oder Corona sozusagen. Und jetzt können wir uns mal wieder messen nach 2019, also im offiziellen Turnier. Und wenn alles gut geht, dann können wir wirklich unsere Ziele hier erreichen. Ne?
Du hast ja eine Jungs, die schon viele Jahre mit dabei sind, ganz viel Erfahrung haben. Gibt es auch quasi Neulinge im DEB-Dress? Wir sprachen ja gerade schon mal so ein bisschen über Nachwuchs. Gibt es da Leute, die jetzt neu dabei sind im Team?
Also Nachwuchs, wie gesagt, deswegen hält Luca auch mit oder weniger in NRW noch ein Team aufzubauen. Also Nachwuchs freuen wir uns über jeden Einzelnen, aber wir haben jetzt 3 Neulinge dabei, der eine sogar erst seit einem Jahr im Schlitten sitzt und den haben wir auch schon jetzt mitgenommen, um einfach reinzuschnuppern zu können. Und wir brauchen für die Zukunft auf jeden Fall mehr Leute. Ja. Aber so der kleine Unterbau sozusagen ist in der Mache.
Ja, okay. Und das heißt also, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, boah, dieses Pararock, das interessiert mich total, könnte ich das auch spielen, auch wenn ich keine Behinderung, Beeinträchtigung habe?
Ja, also in der Liga ist ja so, dass das jeder das ausüben kann. Also kann jeder spielen, aber international auf Turnieren muss man natürlich ein Handicap haben, ne? Dass alle gleich gestellt werden und ja, dann mit international spielen können.
Ja, okay.
Aber in der Liga, wir haben auch in der Liga jetzt, bei manchen Vereinen sind ja, sage ich mal, normale Jungs oder teilweise Brüder oder so, Mitglieder, die dann mit denen mithelfen oder mitspielen wollen. Klar, warum nicht?
Ja, okay. Ja, sehr, sehr interessant. Wo könnte man sich dann melden, wenn man jetzt da Interesse hat? Gibt es da irgendwie eine E-Mail-Adresse oder eine Internetseite?
Ja, wir haben ja die Para-Eishockey-Seite,
ja,
wo man sich melden könnte. Man kann sie über den Behinderten-Deutschen Rollstuhlverband melden, bei dem DBS, Deutschen Behindertenverband, melden.
Ja.
Aber auch unsere Para-Seite, oder Luca ist ja im Instagram tätig, Facebook.
Ja.
Dass man, wenn man Interesse, weil man muss jetzt koppeln natürlich wie so eine Mannschaft, je nachdem, wo derjenige herkommt, wo wir denen natürlich ja was anbieten können, weil es nützt ja nichts, wenn da einer kommt und dann keine Eisstattung gibt.
Ja.
So, dass sie dann die Möglichkeit haben, du pass auf, hier gibt's Training oder hier gibt's eine Eishelle, da musst du erstmal, guck dir das erstmal an. Ne?
Ja, okay. Ja, sehr interessant. Ja, das waren unsere Fragen, Andreas. Wir haben noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch Zeit und Lust hast. Ich weiß, es ist spät, aber vielleicht kann ich dich noch gewinnen.
Ja, mach mal, entweder oder, komm.
Ja, okay. Und da gehen ganz liebe Grüße an Diana Benson, denn die hat dieses Entweder-Oder zusammengestellt mit dem Team. Also vielleicht kommt auch irgendwas Interessantes für dich dabei heraus. Ich fange einfach mal an.
Okay.
1:0 oder 4:3?
4:3.
Okay. Gut essen oder gut schlafen?
Gut schlafen.
Motivation oder Taktik?
Motivation.
Chillen oder Stress?
Oh. Chillen.
Okay. Jogging oder Jeanshose?
Jogging.
Köln oder Düsseldorf?
Köln.
Fuck oder Kurva?
Fuck.
Wie gesagt, ich bin dafür nicht verantwortlich.
Nee, fuck.
Okay. Kölsch oder alt?
Kölsch.
Okay. Wunderbar. Andreas, du hast es überstanden, unser Entweder-Oder. Wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße gehen an Diana und das Team.
Mach ich. Danke dir.
Super. Andreas, es hat mir super viel Spaß gemacht, dich endlich mal persönlich kennenzulernen. Da geht so ein kleiner Traum für mich in Erfüllung. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei der WM. Am Freitag geht's los, 13.30 Uhr gegen Japan. Man kann das Spiel live verfolgen auf YouTube. Da gibt's einen Livestream. Und wir empfehlen, da einzuschalten. Und wer Bock hat auf Para-Hockey und das selber mal spielen möchte, der meldet sich bei Para-Eishockey. Bei der Seite.
Genau.
Ja. Perfekt. Super. Danke. Andreas, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Danke. Schlaf gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Denn Helmut hat uns nämlich kurz nach dem Intro verlassen. Er ist jetzt auf dem Weg nach Stuttgart, wo er Liam Gallagher besuchen darf. Arsch. Aber er hat mir hier noch ein kleines Paket dagelassen. Und dieses hat es in sich. Inhalt waren nämlich zwei Trikots. Dazu gibt es aber eine Vorgeschichte. Denn jeder, der mich kennt, und das hat man ja auch gerade in einem Interview gehört, weiß, dass ich aus Essen bin und lange Zeit die Moskitos Essen verfolgt habe und ist auch noch aus der Ferne Tour. Und wenn man an Essen und München denkt, da ploppt natürlich sofort Michael Wolf auf. Danach weiß ich, dass Eishockeyspielen Essen gelernt hat. Klammer auf, ich freue mich schon auf die Hasskommentare aus Iserlohn. Schöne Grüße, Klammer zu. Anywho, ich war und bin noch immer ein großer Michi Wolf-Fan und meine Augen weiteten sich, als da ein Red Bull-Trikot in meinen feuchten Händen war mit der Rücknummer 13 und einer Unterschrift. Dem aber noch nicht genug. Dazu gab es noch ein Iserlohn Roosters-Trikot, ebenfalls von Michi Wolf mit Unterschrift. Wenn es passt, werden wir das mal in den nächsten Tagen auf Instagram posten. Mal schauen. Echt schöne Teile. Und ich habe mich natürlich bei Helmut zu bedanken. Aber auch beim Egel. Der führt ja den Podcast Puckmaß an aus München. Der Egel war hier wohl auch federführend beteiligt, den Michael Wolf beim letzten Heimspiel gegen Köln irgendwie abzufangen. Tausend Dank dafür. Die beiden Trikots werde ich in Ehren halten. Ja, das war Bulli, der Podcast Folge 58. Danke fürs Zuhören und sorry nochmal, dass das Ganze nicht am Mittwoch geklappt hat, aber so ist es dann halt manchmal. Ne? Vergesst nicht, uns zu liken und weiterzuempfehlen. Auf Wiese gehen!